dann hat man praktisch, wie bei meinem Bruder auch und wie bei Monta auch, eben diese Krankheit FAP festgestellt. Das ist praktisch ein Gendefekt, der im kompletten Verdauungstrakt tausende Polypen hervorruft. Herr Sandmann, Sie haben die gleiche Krankheit wie Ihr Bruder, wie Ihre Mutter, Ihre Großmutter, und diese Krankheit ist nicht heilbar. Und dann schaute er nochmal aufs Röntgenbild und meinte, Ihre Lebenserwartung maximal noch 10 Jahre.
Ja.
Also ich hätte 28 werden sollen. Also ich liege immer zwischen 8 und 14 Studienjahren am Tag irgendwo.
Ja. Jetzt auch noch?
Jetzt im Endeffekt auch noch. Ich kann es kontrollieren, den ich nicht esse.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge und einer seltenen Erkrankung und einer mutmachenden Geschichte. Denn bei mir im Studio sitzt Robert Sandmann. Er war im besten Alter auf dem besten Wege, eine Karriere als Profifußballer zu beginnen. Und dann bekam er eine niederschmetternde Nachricht von seinem Arzt. Was genau das war, wie er damit umging und wie es ihm heute geht, das und mehr erfahrt er in dieser Folge. Es begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Robert, schön, dass du bei uns bist. Du bist eine richtige Berliner Pflanze, lebst jetzt aber im Münsterland. Aber es hat sich zufällig ergeben, dass du gerade in unserer Nähe bist. Und dann haben wir gesagt, wir wollten deine Geschichte sowieso erzählen. Da musst du zu uns ins Studio kommen. Also schön, dass du bei uns bist in Potsdam.
Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Wie geht's dir denn gerade?
Mir geht's gerade gut. Ich war gestern im Krankenhaus gewesen, deswegen bin ich öfter in Berlin. Also ich bin jedes Jahr in Berlin. Deswegen passte das auch zufälligerweise sehr gut. Mhm. Ja. Und da der Untersuchungstermin jetzt dann gut verlaufen ist, geht es mir natürlich blendend.
Das heißt, du musst immer wieder regelmäßig untersucht werden. Es geht bei dir um den Magen-Darm-Bereich. Und genau das ist das Problem deines Lebens und hat im Grunde dein ganzes Leben bestimmt. Denn du warst ja eigentlich mal auf der Überholspur in eine ganz andere Richtung. Genau. Und dann, du warst 18, kam der Arzt mit einer niederschmetternden Nachricht. Erzähl doch mal, wie war denn da die Vorgeschichte? Wie kam es dazu?
Die Vorgeschichte war die, dass ich ja keine Ahnung hatte. Mein Bruder ist damals zur Untersuchung gegangen, weil er Magenschmerzen hatte. Und da hatte man bei ihm einen Gendefekt festgestellt. Ich hatte damals nicht den Kontakt zu meinem Bruder und dann hat man mich irgendwann noch angeschrieben. Ich habe irgendwann einen Brief im Briefkasten gehabt, ich möge bitte mich dort einfinden. Hat er dann auch angerufen, muss ein Irrtum sein, warum, wieso. Und da haben sie mir gesagt, das ist kein Irrtum, kommen Sie mal vorbei. Und dann war ich dann da gewesen und haben dann gesagt, Ihr Bruder war hier und wir müssten Sie dann auch untersuchen. Da wusste ich dann schon, okay, mein Bruder kennen Sie, also wird das seine Richtigkeit haben. Und dann hatte man mich halt auch geklärt, dass es eben um einen speziellen Gendefekt geht, an dem meine Mutter auch schon 10 Jahre zuvor gestorben ist, als man das bei mir eben halt jetzt also mich untersucht hatte. Genau, und dann bin ich da 2 Wochen hingegangen und hat mich praktisch von oben bis unten auseinandergenommen mit CT und MRT und Spiegelung unten, Spiegelung oben, Magenspiegelung, Darmspiegelung. Und nach 2 Wochen musste ich dann hinten und dann hat man praktisch, wie bei meinem Bruder auch und wie bei Monta auch, eben diese Krankheit FAP festgestellt. Das ist praktisch ein Gendefekt, der im kompletten Verdauungstrakt tausende Polypen hervorruft irgendwo. Ja, und jeder, also gerade im Dickdarmbereich sind die zu 80-90% bösartig. Dünndarm sieht es ein bisschen anders aus. Dünndarm normalerweise nicht, durften die normalerweise nicht bösartig werden. Aber wenn man da Hunderte hat, muss man eben halt auch mal genau hinschauen.
Okay, Polypen hat man ja im Darmbereich, ne? Aber du hast ungleich mehr oder was
ja,
ist da das Besondere?
Ja, gutartige Polypen, die nichts tun. Und dann gibt es eben die Adenome, sogenannte Adenome. Und Adenome sind bösartige Polypen, die auf jeden Fall...
Die sind bei dir aufgetreten?
Die sind bei mir aufgetreten, genau. Ich hatte also bestimmt an die Tausende von im Dickdarm drin gewesen.
Ja.
Genau, dann gab es damals den Professor Dr. Hering, fantastischer Professor, das war der Chefleiter vom Klinikum Steglitz, super Typ. Ja, da sind wir dann mit meinem Bruder, mussten wir dabei auftreten und dann hat man mit ihm zusammen gesprochen. Und er meinte halt, dass wir die Krankheit nicht heilen können, zu dem Zeitpunkt, und das ist heute noch so, kann man nicht heilen. Aber damals wusste man eben halt sehr wenig. Aber was er halt wusste, ist schon, man muss den Dickdarm entfernen, damit man das kontrollieren kann.
Ja, genau, um das rauszuschneiden, wo die überhaupt auftreten. Das ist ja das, was man heute immer noch macht bei Krebs.
Diese Häufung der bösartigen Polypen mussten raus und die waren halt im Dickdarm gewesen. Und da hat man gesagt, ganz klar, der Dickdarm muss raus.
Ja.
Und der Mastdarm zählt auch zum Dickdarm. Und je nachdem, wie der Mastdarm befallen ist, hätte es auch passieren können, dass wir in diesem jungen Alter schon künstlichen Darmausgang hätten bekommen können.
Mhm.
Ist aber so nicht passiert.
So, du warst 18.
Ich war 18, so, mein Bruder war 20.
Du warst damals Leistungssportler, ne? Genau. Wirklich im besten Alter und auch talentiert, hast gespielt bei Hellas Nordwest warst auf dem Weg, vielleicht es zu schaffen, Richtung Hertha BSC.
Vielleicht, das war der Traum.
Traumverein das und überhaupt.
Das war das große Ziel, genau.
Damals in West-Berlin, wir reden jetzt von der Zeit Anfang der 80er Jahre, war das halt die Mannschaft, klar. Und das hättest du vielleicht sogar schaffen können von deiner Leistung her. Und jetzt kommt so eine niederschmetternde Diagnose. Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, kann man nicht erklären. Ich war ja dann beim Arzt und der hat mir dann gesagt, also in kurzen Worten hat er mir gesagt, Herr Sandmann, Sie haben die gleiche Krankheit wie Ihr Bruder, wie Ihre Mutter, Ihre Großmutter und diese Krankheit ist nicht heilbar. Und dann schaute er nochmal aufs Röntgenbild und meinte, Ihre Lebenserwartung maximal noch 10 Jahre.
Ja.
Also ich hätte 28 werden sollen.
Ja.
Und dann hat er mich praktisch, meinte er, wir können ja nicht den kompletten Verdauungstrakt rausschneiden und wir können da nichts machen und das war's.
Ja.
So bin ich da raus. Dann bin ich halt runter in der U-Bahn und habe mich da hingesetzt, hatte aber nie den Gedanken, mich vor die Bahn zu schmeißen. Sondern da wuselten so Gedanken um, wie ich damit jetzt um? Was mache ich aus diesen 10 Jahren? Ja, 10 Jahre heißt ja nicht 10 Jahre Friede, Freude, Eierkuchen, weil 10 Jahre heißt ja, da ist ja der Sterbeeffekt schon drin. Das heißt, du hast also mindestens ein Jahr Chemo vielleicht bei, keine Ahnung. Ja, hast du vielleicht eine Netto-Lebenszeit noch von 8,5 oder 9 Jahren? So, was macht man jetzt damit? So, ja. Das ist das so, was ich mir denn die Zeit so...
Man gibt ja verschiedene Varianten, sowas rattert ja. Also zum einen kannst du eine depressiv werden, kannst dich von der U-Bahn schmeißen. Du kannst jetzt sagen, jetzt lebe ich nochmal 1-2 Jahre volle Kanne und dann sterbe ich jung, wie James Dean?
So, oder? Ja, der Gedanke war an sich nicht. Ich habe ja dann kurze Zeit später, also ich bin praktisch, habe mich erstmal sortiert und habe das erstmal so verdaut und habe erstmal so überlegt, wie geht man jetzt damit um? Und als ich so einigermaßen, wie man das so in dieser, unter diesen Druck nennen kann, bin ich dann erstmal nach Hause gefahren. So, und dann.
Warst du noch bei den Eltern damals, oder?
Nee, ich wohnte alleine. Ich war dann bei meinem Vater, hab's ihm erzählt, aber der hat dann schon seine Frau verloren. Sein Sohn, der erste, hat's ihn ja auch gehabt. Und jetzt wollte ich aber auch nicht, ich war bloß kurz da, hab gesagt, ich hab's auch. Aber jetzt, dann bin ich da auch wieder weg, weil das hat mir auch nicht geholfen. Mein Vater hätte mir da jetzt auch nicht helfen können, da musste ich dir alleine helfen. Ja, ich war nur alleine gewesen, also machst du das. Und dann kam ja kurze Zeit später eben die Nachricht von Professor Dr. Hering, super Professor, damals Chefleiter vom Klinikum Steglitz, hatte damals auch den Hans Rosenthal operiert oder versucht zu retten. Ein super Typ und der hatte dann halt uns erzählt, dass man eben halt den Dickdarm komplett entfernen muss, sonst gibt's da, also sonst endet es wirklich schnell. Ja, und dann ist mein Bruder hier rein und ich hab's halt dann gesehen, wie die Operation so aussieht und dann bin ich schon ein bisschen nachdenklich geworden, weil mein Bruder lag da eine Woche in der Intensivstation, war 12-Stunden-Operation gewesen. Da dachte ich schon,
heftig.
Ja, da hatte ich dann überlegt, was nimmst du jetzt? Nimmst du die 10 Jahre oder die 8-9 Jahre, die du noch hast, oder hier ist du denn darin? Und dann hatte ich ja ein halbes Jahr später hatte ich den Termin gehabt. Ich habe den Termin bekommen im Juni 83, sollte ich dann hin, hatte ich einen Termin gehabt. Nun war es auch so gewesen, dass ich dann zu der Zeit schon mal, als Fußballer hatte ich keine Freundin gehabt, aber jetzt hatte ich gesagt, jetzt musst du Yassim, also hatte ich dann noch eine Freundin gehabt. Die erste richtig große Liebe im Endeffekt. Und dann habe ich da gesessen und dann habe ich so gesagt, du gehst jetzt drin ins Krankenhaus, lässt sich operieren und ich habe meinen Bruder gesehen, dann hast du die Symptome dieser Krankheit praktisch, was diese Operation ja so mit sich bringt. Ne? So. Mhm. Lebensqualität geht erstmal runter, ist klar. Oder ich nehme halt diese 8-9 Jahre und kann voll auf den Putz hauen und dann verabschiede ich mich. Mhm. So. Ja, und dann bin ich praktisch, ich habe 2 Stunden auf dem Parkplatz gestanden und bin wieder nach Hause gefahren. Mhm. So, was ich natürlich nicht wusste, ist, dass der Professor 2 Ärzteteams zusammengestellt hat, weil 12 Stunden kann kein Ärzteteam alleine operieren. Also sind da 2 Ärzteteams zusammengestellt worden, mitunter aus dem Ausland. Also ich glaube, da ist ein Ärzteteam aus Amerika eingeflogen worden.
Ja, und du bist abgehauen.
Ja, und ich bin abgehauen. Der Professor war natürlich, dann natürlich logischerweise und selbstverständlich, war natürlich ziemlich stinkig gewesen. Und dann hat er mich halt nochmal angeschrieben, hat gesagt, einen Termin noch, Oktober. Und wenn sie denn nicht kommen, dann können wir ihnen nicht mehr helfen. Ja, genau. Und dann,
bist du dann doch hin?
Dann bin ich dann doch hin, ja. Dann bin ich dann praktisch drin.
Ja. Das heißt, du hast ganz jung dann schon den Dickdarm mehr oder weniger verloren, ne?
Ja. Also ich habe meinen 19. Geburtstag auf der Intensivstation. Also ich bin an meinem 19. Geburtstag operiert worden. Am 26. Oktober 1983, genau, da habe ich meinen Geburtstag auf der Intensivstation gefeiert. Aber ich lag, anders als mein Bruder, lag ich nur einen Tag in der Intensivstation.
Also verlief besser, ja.
Ja, weil ich ja körperlich einfach viel besser. Mein Bruder war kein Sportler, ich war halt Sportler. Das ist halt,
ja, das ist der Vorteil.
Ich kam auch ziemlich schnell wieder auf die Beine. Das kann man hier nur sagen, das körperlich fitte bringt einen schnell aus dem Krankenhaus.
Ja, klar.
Nicht die Zigaretten, sondern die körperliche Fette.
Ja, genau.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Okay, also, und dann hast du damit lernen müssen, umzugehen. Und im Grunde war ja eigentlich klar, Leistungssport kannst du knicken.
Der Arzt hatte mir Leistungssport verboten von Anfang an. Ja. Er hat gesagt, nach der Operation ist Leistungssport verboten.
So. Und was hast du immer?
Ich habe es natürlich wieder probiert.
Das ist klar. Wieder rauf auf dem Platz, ne?
Wieder rauf auf dem Platz, ja. Ich habe, wie gesagt, nach der Operation hatte ich 2 Darmverschlüsse, mir ging es nicht gut. Und als es mir nach den beiden Darmverschlüssen besser ging, das waren so 3 Monate nach der OP, habe ich angefangen zu joggen. Und kriegst deinen Fußball nicht aus dem Kopf. Als Fußballer, wenn du von Kind an im 6. Lebensjahr Fußball gespielt, von da an, kriegst du das nicht aus dem Kopf. Also dachte ich mir, ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich das nicht weiß, ausprobieren würde. Ärzte hat es empfiehlt. Also habe ich mich für einen Fußballverein angemeldet, bei mir um die Ecke. Und dann habe ich da mittrainiert. Und dann kam ich nach Hause. Und dann hat es nicht lange gedauert. Und dann merkte ich schon, mir geht es überhaupt nicht gut. So. Und als ich dann alle 2 Minuten mich habe übergeben müssen. Da wusste ich dann, okay, jetzt habe ich mich mit einer Kotztüte ins Auto gesetzt und bin dann praktisch ins Klinikum Steglitz gefahren, wo ich dann meinem Professor, der kam mir schon entgegen, meinte, was ist los? Ich sage, ist wahrscheinlich der Darmverschluss. Er fragte, warum? Ich sage, ich habe Fußball gespielt und dann fing er fürchterlich an, mit mir rumzubrüllen. Ich sage, warum ich das getan habe? Ich sage, können wir später klären. Ich sage, jetzt kümmert sich erstmal drum, weil, also was festgestellt worden ist, der Darm war teilweise nicht mal zu 50% durchblutet und beim dünnen Darm hast du 4 Stunden Zeit, sonst löst er sich auf um das Zirrhö.
Das wäre es gewesen, ne?
Das wäre es gewesen, ja.
Okay, aber du wolltest es noch einmal testen, ob es vielleicht doch geht.
Damit,
kannst du ja irgendwo verstehen.
Damit geht es mir heute gut, ja, auf jeden Fall. Ich habe es probiert.
Ne? Damit kannst du jetzt wirklich sagen, es ging wirklich nicht, ne?
Es ging wirklich nicht,
ne? So, das hast du also gerade so überlebt. Ja, und jetzt musst du wirklich diese Krankheit akzeptieren. Davor war es ja noch, ist ja normal, dass man erstmal denkt, nee, vielleicht nicht, oder ne, ist vielleicht ein Irrtum.
Genau.
So, jetzt war klar, Fußball geht nicht mehr.
Ist tabu.
Genau. Wie lief denn dann daneben?
Ja, dann hatte ich natürlich mit den Krankenkassen zu tun, weil ich war ja krankgeschrieben. Hatte natürlich Probleme. Also das ist ja eine Eingewöhnungsphase erstmal, wo man häufig auf Toilette rennt. Man hat also wirklich Wunden hintern. Wenn ein normaler Mensch Durchfall hat, tut schon weh. Aber das ist wirklich, also du hast Schmerzen hinten am Hintern bis zur Ohnmacht. So eine Schmerzen sind das. Ja. Und du kommst halt nachts nicht zum Schlafen. Dann hat mir praktisch die Krankenkasse, weiß nicht, ich habe damals 450 D-Mark Krankengeld bekommen. Und die haben dann nach 4-5 Monaten angefangen, Theater zu machen. Das ging ja die ein Gutachter nach den anderen, also ein Vertrauensarzt nach den anderen, wo du dich fragst, was sind das eigentlich für Ärzte? Ja, also ich war da bei meinem Vertrauensarzt gewesen, wirklich vergessen, die meinte, legen Sie sich mal hin. Und die Narbe, ich hatte noch die Feen drin gehabt. Da stellt ihr Blutdruckmessgerät auf meinem Bauch auf, wo die Feen drin sind, und fragt mir, ob es wehtut. Da habe ich mir gedacht, was sind denn für Ärzte? Ja, und solche Ärzte entscheiden dann darüber, ob du arbeiten gehen kannst oder nicht. Ja, und die haben dann halt entschieden, dass ich arbeiten gehen kann. Obwohl dem nicht so war. Dem war überhaupt nicht so. Ne? Und außerdem, wie gesagt, habe ich ja meine Lehre abgebrochen. Ich musste dann zur Berufsgenossenschaft gehen, konnte meine Lehre nicht weitermachen. Die Berufsgenossenschaft hat das eben verweigert, weil sie nicht Verantwortung übernehmen wollten, wenn irgendwas passiert, wenn ich schwer trage oder sowas, dass dann was passiert. Dann war ich beim Arbeitsamt, wollte eine Umschulung beantragen. Das ging auch nicht, weil ich gar keine abgeschlossene Lehre habe. Ne? Man hatte mir dann praktisch eine Umschulung als Zahntechniker auch verweigert. Ja, und das Einzige, was ich hatte, war ein Führerschein. Also denke ich mir, bleibt ja im Endeffekt bloß irgendein Fahrerjob. Was soll's? Und so habe ich dann angefangen zu arbeiten einfach wieder. Irgendeiner Firma zu arbeiten, ja, dann ist natürlich klar. Denn für Ausfallzeiten, weil ich ja ständig verschlafen habe und so
zu. Verschlafen, weil du ja nachts nicht schlafen konntest?
Weil ich nachts nicht schlafen konnte, genau. Ganz genau.
Also wie läuft denn sowas dann ab? Also man kann einfach sich nicht hinlegen und schlafen, weil musst du permanent auf Toilette oder hast du Schmerzen oder?
Nee, du wirst durch die Toilette gehen, wirst du wach. Ne?
Und permanent?
Das ist ja permanent. Das ist ja also alle 2 Stunden, alle Stunde teilweise. Wenn es ganz schlecht läuft, alle halbe Stunde. Das ist ja immer noch die Eingewöhnungsphase. Wurde später ein bisschen besser, aber du hast immer auch schlechte Zeiten. Ihr habt immer auch schlechte Tage. Du kannst es nicht pauschalisieren, dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich ein Level erreicht, wo ich bloß 5 Stuhlgänge habe am Tag oder 6, die hatte ich nie. Also ich liege immer zwischen 8 und 14 Stuhlgänge am Tag irgendwo.
Ja. Jetzt auch noch?
Jetzt im Endeffekt auch noch. Ich kann es kontrollieren, indem ich nichts esse. Ich esse nichts, einen Abend vorher schon nichts essen, den ganzen Tag hungern, dann
klar, wo nichts ist,
kommt immer noch ein bisschen was raus, logisch. Mhm. Kann dir immer noch passieren, aber gut, dann hast du natürlich nicht die Essen. Das ist natürlich auch keine optimale Sache.
Klar. Also so. Der Körper muss sich ja erstmal an diesen Künstlern, das hast dann Künstlern Dickdarm dann bekommen, ne?
Nee, der Darm ist komplett raus. Der ist komplett raus, da wird der Dünndarm an den Mastdarm angeschlossen, fertig. So, und da du hast halt Körper einfach, du hast nicht mehr was eindickt, du hast halt permanent Durchfall.
Genau,
das
stimmt.
Du hast permanent Durchfall.
So. Das kann man nicht anders lösen.
Auch heute nee, noch. Der Dünndarm übernimmt schon teilweise die Funktionen vom, aber das ist ja ein Vorhang, der dauert ja Jahre. Also kann ich definitiv sagen, dass das Jahre dauert. Ja, dass das Jahre dauert. Und dann kommt ja noch dazu, alle 3 Monate ins Krankenhaus. Ich musste alle 3 Monate ins Krankenhaus und ständig sind irgendwelche Polypen rausgenommen worden. Im Laufe von 10 Jahren bin ich alle 3 Monate ins Krankenhaus gegangen. Das waren immer 8 Stunden gewesen, die du da verbracht hast, weil du hast da teilweise 6 Stunden gewartet, weil es ja kaum Professoren gab, die das, wir hatten ja kaum welche, die sich damit auskannten. Und du brauchst aber schließlich gut auskennen damit, sonst wäre das alle für die Katze gewesen. Irgendwann ist dann das passiert, dass im Mastdarm, der auch zum Dickdarm gehört, also der Enddarm, dass der so befallen war, dass sie gesagt haben, das Risiko ist zu groß. Und da hatte man dann damals irgendwo in England, ich glaube, es war Birmingham gewesen oder in Heidelberg eben halt, da hat man dann eben halt aus einem Teil vom Dünndarm hat man einen künstlichen Mastdarmersatz gemacht und den Mastdarm ihn komplett auch entfernt. Mhm. Ja, dann geht man an den Schließmuskel ran, da muss man natürlich aufpassen, weil ich jetzt so vorbereitet war, ist das eine andere Nummer. Heute macht man das einmal, heute macht man das generell gleich. Mhm. Also wenn du heute diese Operation hast, dann wird generell gleich der Mastdarm und der Dickdarm komplett entfernt, wird gleich ein Pouch angelegt, du bekommst einen künstlichen Darmausgang, den hatte ich auch gehabt. In der Zeit, wo der Pouch unten abheilen tut.
Ja, genau. Ja, klar, das hat sich jetzt weiterentwickelt.
Das hat sich weiterentwickelt, genau. Ich bin also 1994 bin ich dann nach Heidelberg gefahren. Und genau, da kam ich dann an. Ich habe einen Termin gemacht in Heidelberg. Und einen Monat später hatte ich den, dann bin ich da hingefahren und die meinten dann zu mir, ob ich gestern angerufen hätte, ob ein Bett frei ist. Ich sage, nee, ich habe einen Termin gemacht. Ja, Sie haben ja kein Bett frei. Ich sage, wissen Sie was? Ich sage, ich bleibe jetzt hier, ist mir egal. Ja, niemand hat mir gesagt, dass ich vorher anrufen sollte. Ich bin jetzt hier und hier bleibe ich. Und da fragte sie mich noch, wie sind Sie hergekommen? Ich sage, mit Auto. Und meinte, wie kommen Sie zurück? Ich sage, so, wie hergekommen? Mit Auto. Ja, genau. Und dann habe ich da gelegen. Dann habe ich aber Eigenblutspende gemacht. Ich hatte bei der ersten, hatte ich 83 hatte ich noch eine Bluttransfusion bekommen und das war die Edge-Zeit gewesen. Und das war mir dann zu wackelig gewesen und dann habe ich gesagt, mal Einblutspende. Also das heißt, ich habe da erst mal 2 Wochen verbracht, um mir Einblut abnehmen zu lassen. Ja. Und dann war diese Operation eine 14 Stunden gewesen. 14 Stunden und dann war das ist eine ziemlich komplizierte Sache, weil dahin soll das Becken durch und Mastdarm raus und Dünndarm durchziehen, das ist alles und dann hat sich das nicht richtig gezogen und das war schon.
Ah ja, das klingt
eine,
alles.
Genau. Eine harte Nummer, ja, und das war schon sehr hart gewesen.
Aber war notwendig, weil der Mastdarm eben auch befallen war, oder?
Genau. Ja, absolut.
Musstest du nochmal jetzt unter das Messer oder war es das damals?
Ein paar Mal.
Immer wieder.
Ja, ja. Ich habe ja dann, also nach dieser Geschichte hatte ich dann. War ich noch ein paar Mal bei Nahuntersuchungen gewesen und als ich immer wieder Theater gehabt mit Krankenkassen und die mir ständig erzählt haben, wie gesund ich bin, habe ich sämtliche Arzttermine und Krankenhaustermine verweigert. Ich bin ja nicht mehr in hier. 7, 8 Jahre war ich nicht mehr da.
Weil es halt eine seltene Krankheit ist, ne? Das ist immer so ein Ding, dass da fehlt die Sensibilität, ne?
Ja, ja. Aber wie sagt man, also ich sage mal, als Arzt, der Arzt ist, der weiß schon, wovon man redet. Ob man jetzt die Krankheit kennt oder nicht, aber die wissen, was draußen ist, was gemacht worden ist, dann wissen sie auch, wie man sich fühlt. Und da kann es halt einfach nicht sein, dass die dann sagen, 100% einsatzfähig. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ihr könnt mich auch nochmal kreuzen, dann gehe ich nicht mehr zum Arzt. Fertig. Mhm. War dann bei keiner Nachuntersuchung mehr gewesen. Nix. Und dann, ja, dann ist mein Sohn aus erster Ehe, der ist dann, hat auch an dieser Krankheit erkrankt, leider Gottes. Als wir dann drüben in Heidelberg waren, da habe ich dann gemerkt, also als ich dann bei ihm im Krankenhaus war, ich gemerkt, dass bei mir auch was nicht stimmt. So, dass irgendwas überhaupt nicht mehr stimmt, weil entschieden Blut rausgekommen ist. Ich hatte entschiedene Blutabgänge gehabt, immer mehr. Und als die Sache dann mit meinem Sohn erledigt war und ich wieder in Berlin war, habe ich zu meiner zweiten Frau gesagt, ich gehe jetzt ins Krankenhaus und ich sage, da ist was, da ist, kannst du mir gleich die Taschen packen. Ich sage, bleib sowieso da. Und so war es dann auch. Ich hatte einen praktischen 2x5 cm aus dem Tumor in dem angelegten Pouch. Bösartig. Und ja, dann hat man eben alles untersucht, dann hat man auf der Leber bei mir auch was festgestellt, da dachte ich schon, okay, das war jetzt gewesen wegen Metastasen, aber dann hat man gesagt, nee, Metastasen wachsen da innen, das war von der Operation meine Verletzung und da hat sich dann herausgestellt, der Tumor war bösartig, auf jeden Fall, aber meint dann ein halbes Jahr später und dann hätte man mir nicht mehr helfen können, er war schon ziemlich fortgeschritten gewesen, war schon Krebsgewebe da gewesen und das hat man dann ein paar Tage später, hat man das Ding komplett hinten rausgeschnitten.
Also der hatte auch damit zu tun, du neigst einfach dazu, zu diesen bösartigen Tumoren aufgrund dieses Gendefekts.
Wenn ich nicht gehe zu den Untersuchungen, wie bei jedem anderen, der FAP hat, der wird irgendwann an Magen-Darmkrebs, Zwölffinger-Darmkrebs wird er.
Da kann man nichts. So ist ja dein Bruder jetzt, ne, gestorben.
Mein Bruder ist jetzt gestorben.
Da ist es passiert, da wurde das übersehen.
Da hat man nicht irgendwann wohl übersehen, wo man jetzt keinen Arzt einen Vorwurf machen kann. Also um Gottes Willen, jeder Arzt.
Ist halt schwer, ja klar.
Es ist schwer zu erkennen und jeder Arzt gibt immer sein Bestes.
Da wahrscheinlich muss man so spüren wie du, weil du gleich gespürt hast,
erst da ist was. Genau. Und dann musst du halt vielleicht auch einfach das Gefühl haben für einen Arzt, wo du sagst, der ist ein bisschen überfordert. Da kannst du einen Arzt keinen Vorwurf machen, der hebt sein Bestes, aber der ist halt einfach
überfordert. Ist auch mal Glückssache, an den richtigen
zu kommen. Ne? Also ich denke, ich habe jetzt einen richtig guten Arzt, einen richtig guten Professor, mit dem komme ich sehr gut klar. Der ist auch super, ja, der macht das alles.
Der ist auch hier in Berlin jetzt, ja?
Der ist in Berlin, der ist in seiner Klinik in Lichtenberg. Ist der. Da bin ich jetzt also ein paar Jahren behandelt. Ich bin hier noch hinterher gefahren. Kennengelernt habe ich den damals eben, als diese Tumorsache war, da habe ich ihn kennengelernt. Der war Zwölffingerdarm-Spezialist. Da habe ich ihn kennengelernt, da war ich schon sehr sympathisch gewesen. Da war noch kein Professor. Und dann ist er nach Hamburg gegangen. Dann bin ich nach Hamburg gefahren, ständig. Und jetzt nach Lichtenberg gegangen. Jetzt bin ich da. Also ich bin jetzt bei den 25 Jahren.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Also das ist eine richtige Odyssee zu Ärzten in Krankenhäusern. Ne? Also was du alles durchgemacht hast in den letzten 40 Jahren. Im Grunde seit 1983. Ja. Wahnsinn. Natürlich konntest du da kaum arbeiten, obwohl du es zwischendurch ja mal wieder probiert hast. Ne? Ja. Auch weil du Geld brauchtest, aber es ist ja kaum möglich. Ja. Kann man verstehen. Deswegen auch die Rentenerwartung sicher nicht schwierig.
Nein, das ist ganz schwierig. Mein Glück war gewesen, ich habe 1988, also ich hatte ja zwischenzeitlich mal wieder Freundinnen gehabt, weil ich gesagt habe, alleine überlebe ich das nicht, ich brauche einen Partner. Die Mädels haben dann irgendwann mitgekriegt, was mit mir los ist, und dann die alle wieder abgehauen. So, und irgendwann habe ich gesagt, ich habe so viel gegeben. Ich habe gesagt, das kannst du vergessen. Ja. Ja, also verheimlichen braucht man auch nicht. Und irgendwann habe ich dann zufällig mein Mädchen kennengelernt. Ich sage mal mein Mädchen kennengelernt. Und ich habe ihr das gesagt. Ich sage, komm, such den anderen. Ich sage, ich bin der Verkehrte. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich möchte einfach nur, dass du regelmäßig deine scheiß Untersuchung gehst und versuchst, so lange wie möglich zu überleben. Und dann wollen wir heiraten, ein Kind haben. So, und das war das nächste Thema. Ich sage, Kind ist dann auch wieder mit einem Gendefekt und ich weiß nicht so. Man drei, vier Nächte haben wir gesessen, diskutiert, was wir machen. Machen wir ein Kind, machen wir kein Kind, wegen eben dieser Geschichte. Und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir machen es. Und sie ist bis jetzt, also sie ist einfach fantastisch.
Nein, da hast du dann die richtige gefunden, Gott sei Dank. Weil das ist auch wichtig. Auch das stabilisiert
ja. Das ist meine Lebensversicherung gewesen.
Wer weiß, ob du alleine noch leben würdest.
Ja, ne, alleine nicht mehr. Das kann ich definitiv sagen.
Der Partner stärkt dann auch. Ja.
Nicht mehr. Sie hat mir immer beigestanden, da gewesen, Krankenhaus reingefahren, rausgebracht, immer da gewesen. Das ist das, was mir gefehlt hat irgendwo.
Ja, das ist auch toll. Ja, und wie du schon sagtest, ihr habt darüber diskutiert, aber der Sohn aus dieser Beziehung, der hat es jetzt nicht bekommen.
Der hat es nicht bekommen, aber der hat komischerweise dann mit 14,
der hat Glück.
Mit 15 hat er dann eben eine andere Krebserkrankung gekriegt.
Ja, vielleicht ist das auch noch so ein Erbe, man weiß es nicht, aber wäre ja schön, wenn das da mal jetzt aufhört.
Ja, ich hatte gefragt, ob das damit was zu tun hat, der Arzt könnte das eindeutig verneinen.
Also okay,
das
ist einfach gut.
Nur, also, es passiert, diese Krebsgeschichte passiert mit Kindern, die zu früh pubertieren, hat er gesagt, das ist ihnen halt
passieren. Genau, in jungen Jahren dann schon.
In jungen Jahren, aber Gott sei Dank rechtzeitig erkannt, ihn jetzt halt auch gut, ihn jetzt sehr gut, hat auch seinen beruflichen Weg gemacht, ist alles wunderbar und prima. Also ich habe zwei Enkelkinder jetzt mittlerweile, hätte ich auch nie gedacht.
Na Mensch.
Alles da.
Und die haben auch nichts.
Die haben nichts, die sind gesund.
Ja gut, damit ist der Gendefekt also in dieser Linie dann endlich, wie es aussieht, gestoppt.
Es ist hier gestoppt.
Hoffen wir mal. Ja. Und der aus seiner ersten Ehe, der in Köln lebt, wie du sagtest, der geht aber regelmäßig zur Untersuchung.
Der geht regelmäßig zur Untersuchung.
Genau.
Mit denen habe ich mich jetzt vor ein paar Jahren mal getroffen, letztes Jahr getroffen. Da ist halt okay. Ja.
Dein Körper musste natürlich erstmal damit klarkommen, ist ja ein Rieseneingriff, ja, ist ja Wahnsinn. Und dann hast du ja schon gesagt, im Grunde, klar, wenn du nichts isst, ist es am besten, ist es aber keine Lösung. Dann sitzt du irgendwann ja auch nicht mehr hier, dann verhungerst du. Also was machst du denn? Also es würde uns jetzt interessieren, wie kommt man dann mit so einer Krankheit jetzt psychisch? Ist klar, das hast du alles sortiert, du weißt, dass du es hast, aber
also
was machst du jetzt
wirklich? Ich habe in 13 Jahren 17 Jobs gemacht. Ja, habe einfach so gearbeitet, bis ich nicht mehr konnte oder bis ich verschlafen habe, bis ich entlassen worden ist, dann habe ich mir einen neuen Job gesucht. Und irgendwann nach 13 Jahren habe ich gesagt, so jetzt nicht weiter. Und dann habe ich mich entschlossen dazu, dass ich den P-Schein mache, Taxifahrer mache. Weil bei Taxifahren hast du die Taxe 12 Stunden vor der Tür zu stehen. Die Arbeitszeit ist eine Sache. Das ist dein Problem irgendwo. Das ist, du kannst in den 12 Stunden 6 Stunden arbeiten. Wenn du eine Kohle machst, machst du eine Kohle. Und den neuen Teil gemacht. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Ich glaube 5-6 Jahre. Und dann habe ich halt auch festgestellt, dass ich einfach mit dem ganzen psychischen, physischen Stress nicht mehr klarkomme. Und dann habe ich meine Frührente beantragt. Ja. Also noch genau im letzten Augenblick, also war Ende 99, wo diese Zurechnungszeit dann wegfiel. Da habe ich dann gesagt, okay, Zurechnungszeit, komme ich ungefähr, wenn ich so durchkriege, Pi mal Daumen auf 500.
Und die hast du jetzt.
Ja, ja, die habe ich ja nach 4,5 Jahren bekommen. Also ein endloses Tohuwabohu. Man hat mich da wirklich... Das Übliche, ganz genau.
Ämterbehörden, Gutachter.
Ämterbehörden, das ging so weit, dass ich dann irgendwann, als ich beim Arbeitsamt war, die BZ angerufen habe und gesagt habe, kümmert euch drum. Und die sind dann im Arbeitsamt eingeritten und haben die wirklich so auseinandergenommen, dass ich dann, nachdem die da eingeritten sind, habe ich dann meine Rente bekommen.
Gut, da hast du die Medien genutzt, die Macht der Medien.
Die Macht der Medien, ja.
Wie sieht es denn aus mit Ernährung, gerade bei dem Thema? Was kannst du essen, was kannst du nicht essen, wie machst du es?
Ja, Ernährung, das hat dir auch niemand vorher gesagt, das muss jeder selber rauskriegen. Man kriegt so ein Handbuch mit, wo man sagt, also das funktioniert auf keinen Fall. Alle anderen Sachen kriegst du selber raus, wie zum Beispiel jetzt hier Spargel. Spargel isst du, der eine verträgt es und der andere verträgt es gar nicht. So, hast du denn deine rote Liste? Machst du deine rote Liste?
Spargel ist auf der roten Liste.
Spargel ist absolut auf der roten Liste, aber sowas von dunkelrot, ja. Und dann gibt es halt Sachen, die verträgst du sehr gut. Ja, erstaunlicherweise, sag ich mal, Kohlsachen vertrage ich sehr gut. Nudeln natürlich, Ballaststoffe, Reis, sowas.
Kartoffeln.
Man kann schon relativ normal essen. Mhm. Was ich damals nicht vertragen habe, ist Sauerkraut, was ich damals sehr gerne gegessen habe. Sowas passiert halt auch, dass du Sachen, die du vorher gerne gegessen hast, die musst du streichen. Ja. Streichst du einfach.
Kaffee geht. Kaffee haben wir getrunken. Alkohol geht auch.
Ja. Alkohol geht auch, dann und wann. Ja, trinke ich nicht so viel, aber dann und wann schon. Zu Anlässen.
Musst also nicht nur Wasser trinken. Ansonsten achtest du, wie es mit Zucker, weiß ich nicht so.
Zucker auch.
Ja. Geht alles.
Geht auch, genau. Mhm. Viel bewegen.
Man muss sich viel. Das wäre das nächste Ding. Was machst du da? Du bist ja als ehemaliger Leistungssportler, willst du dich ja bewegen.
Ja, ich fahre Fahrrad und habe jetzt vor kurzem einen Verein trainiert, einen Fußballverein trainiert, junge Bengels.
Klar, die alte Leidenschaft.
Klar. Genau. Ich habe Enkelkinder, bewege sich hoch, schwimmen gehen.
Kannst du irgendwas nicht machen? Also so, wenn du dich zum Beispiel beugst oder irgendwas Schweres hebst, dass du sofort merkst? Oder?
Oh, nee, kann ich alles machen, aber das ist halt alles langsamer geworden. Ne? Das war mal besser.
Gut, so auch das Alter.
Nee, soweit geht schon alles soweit noch einigermaßen. Ne? Wandern natürlich viel, ich laufe halt viel auch. Ne? Das ist halt.
Da kannst du mit deiner Frau auch gut machen.
Ja klar, ganz genau. Das hat man mir damals auch gesagt, das ist ja bei manchen Leuten, also ich habe auch so eine spezielle Darmträgheit, die dann zu Magenkrämpfen und sowas führt oder Völlegefühle im Magen. Da hat man mir damals gesagt, du sitzt nur und du machst nur das und beweg dich. Ne? Und seitdem ich das mache wieder, das ist jetzt auch schon über 25 Jahre her, seitdem ich das mache, geht es mir gut. Mhm. Das ist ja perfekt. Also ich weiß, dass ich mich bewegen muss. Ich muss mich immer bewegen. Immer in Bewegung bleiben.
Genau. Das ist sowieso am besten. Ja, und damals hieß es 10 Jahre maximal.
Ja.
So, und jetzt lebst du im Grunde 30 Jahre schon länger, ne?
Ja. 31, 32 Jahre schon länger. Genau. Und mir geht's noch richtig gut. Ja, mir geht's richtig gut. Und also, kämpfen lohnt sich.
Ja, und das belastet dich auch überhaupt nicht, ne? Im Grunde.
Das hat mich die ersten, sag ich mal, bis Heidelberg 94 hat's mich belastet. Und dann ist man in so einem Tunnel drin, wo der Wahnsinn mit involviert ist. Das ist halt einfach so. Du bist ja anders nicht groß geworden. Ne? Mhm. Ich lebe ja mit der Krankheit länger als ohne. Also ich kann das ja nicht anders. Und das ist der Punkt. Ne? Wenn man lange damit lebt, gewöhnt man sich dran. Ne? Mhm. Deswegen sage ich immer, nie den Kopf in den Sand stecken. Ja, wie die Diagnose ist, erstmal machen. Ne? Erstmal selber weitermachen und findet sich immer irgendwie noch ein Weg. Ne? Solange da nicht der letzte Hoffnungsschimmer gestorben ist, sollte man immer tun, immer machen.
Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Gibt es noch irgendwas, was du so auf deiner To-Do-Liste hast, was du noch erleben möchtest?
Ach, es gibt so viele. Viel Reisen.
Ja, ja, gibt es noch
irgendwas? Meine Enkelkinder groß werden sehen, bin ich natürlich, dass meine Enkelkinder noch größer werden, dass ich sehe, wie sie, was sie beruflich nachher machen, ob sie heiraten. So, das will ich schon. Ja. Das ist halt einfach immer nach vorne blicken. Ich lebe von Tag zu Tag und denke an nichts Böses und das ist bis jetzt immer
auch das gegeben. Ist wichtig. Übrigens, Krebs hat ja auch eine psychische Komponente, weiß man ja.
Ich lebe von Tag zu Tag und denke
so. Wenn man positiv in den Tag hinein startet, ist es
ganz auch, genau. Genau. Ich bis in deinen Körper rein und lebe von Tag zu Tag und alles ist gut.
Gibt es irgendein Ziel noch, wo du sagst, ich will mal mit meiner Frau in die Anden oder nach Amerika oder
was? Einfach so generell. Ich habe jetzt ja nicht so Motorrad fahre ich jetzt. Also ich habe Motorradführerschein habe ich jetzt gemacht und jetzt mache ich noch einen größeren. Ja, eine Motorradtour würde ich natürlich eine größere Motorradtour noch machen. Klar, mit einem Kumpel zusammen haben wir so eine Sache halt.
Hm. Und Hertha nochmal in der ersten Liga.
Ja klar, und den Startup will ich immer sehen. Genau.
Dann hoffen wir, dass du das alles noch erlebst und erreichst. Und vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Robert Sandmann.
Ich danke auch. Dankeschön.
Ja. Da habt ihr also gesehen, wie man trotz einer solcher niederschmetternden Diagnose und das mit 18, wo man aus allen Träumen gerissen wird, dann weiterlebt im wahrsten Sinne des Wortes und überlebt und trotz aller Rückschläge, die es gab und aller Schmerzen und Qualen, sehr positiv kann ich euch wirklich nur sagen, hier im Studio sitzt und einfach das Leben genießt und noch sehr viel vorhat. Also in dunklen Stunden nehmen wir uns zum Beispiel an Robert Sandmann. Danke. So, und das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.